Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes zum heutigen Himmelfahrtsfest lesen wir miteinander Apostelgeschichte, die Verse Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, den Bericht der Himmelfahrt Jesu, wie ihn uns Lukas hier überliefert hat. Lukas schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, was kann man als Thema wählen? Ich habe den Schwerpunkt in der Vorbereitung, der Ausführung der Gedanken dazu so gesetzt, dass man sagen könnte, Himmelfahrt und das Wesen des Glaubens. Da sagt Lukas, indem wie er es auswählt und berichtet, uns einige ganz wichtige Dinge. Die Himmelfahrt ist bei Lukas das Bindeglied zwischen Evangelium und Apostelgeschichte. Diese beiden Schriften, Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte, sind ja ein Doppelwerk, das Lukas an den eingangs genannten Theophilus richtet, damit dieser einen gewissen, einen zuverlässigen Grund der Dinge erfahre, so schreibt Lukas im Evangelium am Anfang, in denen er unterrichtet worden ist. Lukas beendet das Evangelium mit der Himmelfahrt und setzt in der Apostelgeschichte mit diesem Ereignis wieder ein. Himmelfahrt hat inhaltlich vor allem zwei Schwerpunkte, vor allem als erstes natürlich den Herrschaftsantritt Jesu. Mit Himmelfahrt ist Jesus erhöht und sitzt zur Rechten Gottes. Er hat Anteil an dessen Macht und Herrschaft, ja mehr noch, er übt für Gott diese Macht und Herrschaft aus bis ans Ende der Zeit, wenn alle Dinge vollendet sind und er alles wieder in die Hände des Vaters zurücklegt. Während dieser Zeit ist im Grunde genommen Christus selber, unser erhöhter Herr, der eigentliche Regent des gesamten Kosmos. Der zweite Aspekt der Himmelfahrt ist die Sendung und Beauftragung der Gemeinde. Himmelfahrt ist die Nahtstelle zwischen dem Dienst Jesu und dem Dienst der Gemeinde, genau genommen Himmelfahrt mit Pfingsten zusammen. Man könnte noch besser sagen, zwischen dem Dienst, den Jesus in seinen Erdentagen selber getan hat, höchstpersönlich, unmittelbar, und dem Dienst, den er nun als der erhöhte Herr zum Himmel aufgefahren ist, durch seine Gemeinde tut. Natürlich ist es immer noch der Herr, der wirkt durch seinen Heiligen Geist und nicht die Gemeinde, nicht die Apostel. Aber nun geht der äußere Dienst über an die Gemeinde, allererst an die Apostel. Interessant, wenn wir hineinschauen in Vers 1, dass Lukas sagt, Jesus hatte in seinen Erdentagen angefangen, etwas zu tun. Das Werk hat erst begonnen. Der Herr aber fährt zum Himmel auf zu Rechten des Vaters und wir sind als Gemeinde Jesu diejenigen, die in der Kraft unseres Herrn Jesus dieses Werk nun weitertreiben, bis er wiederkommt. Vor einem Jahr hatten wir den ersten Schwerpunkt bei Himmelfahrt im Blick, Jesus sitzend zu Rechten Gottes, war damals das Thema. Heute steht im Mittelpunkt des Textes unter Predigt der zweite Schwerpunkt, wir können sagen, die Übergabe des Staffelholzes, des Auftrags an die Apostel und die Gemeinde. Wir sehen damit, dass die Apostelgeschichte ihren Namen auch nicht von ungefähr hat, denn die Apostel sind diejenigen, die das von Jesus begonnene Werk nun unmittelbar übernehmen. Diese Männer hat Jesus sich auserwählt, sagt Vers 2, mit dieser Aufgabe hat er sie beauftragt durch den Missionsbefehl, den Lukas im Evangelium am Ende, das haben wir als Lesung gehört, so wiedergibt, dass sie in seinem Namen Buße tun und Vergebung der Sünden predigen, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Wir halten an dieser Stelle mal ganz kurz inne, liebe Geschwister, es ist in der heutigen Zeit wichtig. Jesus hat seiner Gemeinde einen einzigen Auftrag gegeben. Wir können es heute in unserer heutigen Zeit wieder nicht ernsthaft genug in Erinnerung rufen. Jesus hat seiner Gemeinde einen einzigen Auftrag gegeben. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir haben nicht den Auftrag, die Welt zu verbessern. Wir haben nicht den Auftrag, die Armut zu halbieren. Wir haben nicht den Auftrag, den Hunger in der Welt zu bekämpfen und vieles, vieles andere, was heute alles Mögliche an Aufträgen der Gemeinde Jesu aufgeordnet und aufgenötigt wird und die Gemeinde sich selbst an Aufträgen aus den Fingern saugt, damit sie in der Welt gut ankommt. Selbstverständlich hat von jeher, und wir sehen das in der Apostelgeschichte, zum Auftrag, das Evangelium weiterzusagen, auch die Tat der Nächstenliebe gehört. Aber wir müssen immer wieder lernen, an vielen, vielen Punkten, da werden wir auch, solange Gott Gnade schenkt, noch immer wieder an allen möglichen Themenbereichen miteinander dran arbeiten, genau am Wort Gottes, zwischen dem eigentlichen Wesen eines Auftrags und einer Sache und dem, was untergeordnet und beigeordnet dazutritt, aber nicht das Wesen ist. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, geht hin und versorgt die Armen. Hat er nirgends gesagt. Er hat gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Wie gesagt, die Liebe zum Nächsten, auch in der praktischen Tat, tritt dann dazu. Aber sie ist nicht der Auftrag, müssen wir heute ganz, ganz, ganz stark wieder betonen. Denn die Gemeinde Jesu ist heute auf ganz breiter Front dabei, diesen eigentlichen Auftrag aus den Augen zu verlieren und sich in den zweit- und drittrangigen, durchaus auch wichtigen, aber zweit- und drittrangigen Dingen zu verlieren, die nicht das Erstrangige sind. Es geht nicht um eine Abwertung dieser Dinge. Ein Wort sagt, der größte Feind des Besten ist was? Nicht das Schlechte. Das tritt nicht in eine ernsthafte Konkurrenz. Das Gute ist der größte Feind des Besseren. Man tut das Gute und vernachlässigt das noch Bessere. Nächstenliebe zu üben und so weiter, praktisch in der Not der Welt dabei zu sein, ist ohne Zweifel gut, damit da gar kein Missverständnis entsteht. Aber es ist nicht das Bessere, zu dem uns Jesus gesandt hat. Und dann ist noch ein zweiter Punkt. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist hochinteressant und eigentlich zugleich auch ganz gewaltig tröstlich, liebe Geschwister. Wieso? Ihr werdet. Weil ein Kind Gottes gar nicht anders kann, als ein Zeuge Jesu sein. Er stellt es fest. Das muss man einem Kind Gottes eigentlich gar nicht sagen, denn wenn es wirklich ein Kind Gottes ist, das in der Kraft Jesu lebt, dann ist es seinem Wesen nach, haben es am letzten Sonntag in der Taufe gehört, weil es in Jesus ein neues Leben, eine neue Kraft, ein neues Wesen bekommen hat, dann ist es diesem Wesen nach gewissermaßen zwangsläufig ein Zeuge der Liebe Gottes in dieser Welt. Und für diesen Auftrag, den verlorenen Menschen das Evangelium zu bringen, damit sie der Macht der Hölle und des Todes entrinnen und ewiges Leben finden bei Gott, hat Jesus nun zuallererst die Apostel auserwählt. Damit sind sie durch die Kraft ihrer Auserwählung, durch den Herrn selber, für die erste Gemeinde die Garanten der rechten Lehre. Sie tragen die Botschaft Jesu rein und unverfälscht weiter zur nächsten Generation. Die Apostel hatten die schlechterdings alles überragende Position in der Gemeinde Jesu inne während der nächsten 60 bis 70 Jahre, bis Johannes als letzter der Apostel Anfang des zweiten Jahrhunderts, irgendwo um 105 nach Christus, starb. Die Botschaft des neuen Bundes, das Evangelium, war ja noch nicht schriftlich niedergelegt in diesen 60, 70 Jahren. Da fing das an, Stück um Stück, bis dann eben zur Offenbarung hin in diesen letzten Tagen des ersten Jahrhunderts. Alles, was Jesus getan und gelehrt hatte, konnte zuverlässig nur von den Aposteln erfahren werden. Also wir machen uns da vielleicht gar kein wirkliches Bild von dem, wie bedeutend die Position, die Aufgabe der Apostel in diesen ersten Jahrzehnten war. Ich lese ja, ich habe es schon gelegentlich erwähnt, soweit es meine Zeit zulässt, immer wieder mal ein paar Seiten in Eusebs Kirchengeschichte, dieses Werk, das um 350 nach Christus geschrieben wurde. Und es ist interessant, dieses Werk hat in seiner ganzen Länge, der vielen hundert Seiten, vor allem ein einziges Ziel, nämlich zu zeigen, wie über die Linie der Bischöfe, von denen die ersten, wir würden heute sagen Pastoren, Gemeindeleiter, von denen die ersten selbst noch von den Aposteln ins Amt eingesetzt worden waren, bis zur Zeit des Euseb die rechte Lehre ununterbrochen weitergegeben wurde. Mit höchster Sorgfalt und äußerster Akribie, es ist unglaublich, auch wie wissenschaftlich exakt die Leute damals gearbeitet haben, wird festgehalten, welcher Bischof einer konkreten Ortsgemeinde, etwa Jerusalem oder Antiochien oder Rom oder wo auch immer, von welchem Vorgänger eingesetzt wurde, bis zurück auf die Apostel. Und wie ein jeder von ihnen auch bestätigt durch sein Leben, dass er ein rechter, würdiger Nachfolger der Apostel ist, das sind immer zwei Dinge. Dass sie der falschen Lehre, die es damals auch schon gab, energisch und klar entgegengetreten sind. Und zweitens, längst war ja auch dann in den weiteren Jahrhunderten die Verfolgung durch die Römer üblich geworden, dass sie auch unter Einsatz ihres Lebens mutig am Zeugnis des Evangeliums geblieben sind. Wenn nötig, bis zum Tod als Märtyrer. Und das ganze Ziel ist deutlich zu machen, die Lehre, die heute, also damals in der Zeit des Euseb, in den rechtgläubigen Gemeinden verkündigt wird, kann zuverlässig bis auf die Apostel zurückverfolgt werden. In späteren Jahrhunderten zur Zeit des Euseb selber, dann konnte man es nun natürlich auch längst an den neutestamentlichen Schriften wieder überprüfen. Da hatte man mittlerweile, nachdem der letzte Apostel gestorben war, ja auch die Schriften des Neuen Testaments vollständig vorliegen und damit auch ein objektives Dokument und Zeugnis des Glaubens. Damit war auch gewährleistet, dass nicht irgendeiner kommen kann und sagt, ich habe die rechte Lehre, die konnte jetzt überprüft werden. Und nun die ersten menschlichen Pfeiler dieser ganzen Beweiskette christlicher Überlieferung sind aber eben die von Christus auserwählten Apostel, von denen ja auch die neutestamentlichen Schriften im Wesentlichen stammen. Und worauf die Gemeinde deshalb auch Wert gelegt hat, dass die von denen kommen und nicht irgendwelche anderen Leute was schreiben. Und deshalb hat Lukas über diese Apostel noch zwei weitere wichtige Aussagen zu machen. Vers 3. Welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigte durch mancherlei Beweise und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Die erste wichtige Aussage, Jesus hat sich seinen Aposteln als Auferstandener gezeigt. Nicht nur einmal oder gelegentlich, nein, 40 Tage lang ist er ihnen regelmäßig, immer und immer und immer und immer wieder erschienen. Liebe Geschwister, da sind wir bei einer nächsten wichtigen Tatsache und beim eigentlichen Thema jetzt auch, nämlich dem Wesen des Glaubens. Ich befürchte, es gibt in der Christenheit bis weit in fromme Kreise hinein ein furchtbares Missverständnis von dem, was Glauben sei. Glaube gründet sich durchaus auch auf persönliche Erfahrung. Sehen wir an dieser Stelle, Jesus hat seinen Jüngern nicht nur die zwei Engel ins Grab gestellt, die den Jüngern sagen, er ist auferstanden, das Grab ist leer, er ist nicht hier, sondern er ist ihnen dann immer wieder persönlich erschienen. Sie haben ihn mit eigenen Augen gesehen, damit später, wenn sie Zeugen der Auferstehung sind, nicht Boten einer Botschaft sind, die sie selber nur vom Hören sagen kennen, sondern Boten sind einer Sache, die sie selber angeschaut haben. Und Luther übersetzt hier noch kräftiger und richtiger, durch viele Beweise. Und genau das steht auch im griechischen Urtext. Es geht hier um durchschlagende, überzeugende, nicht zu widerlegende Beweise. Lukas hat selbst am Ende des Evangeliums berichtet über die Begegnung von Jesus mit den Emmaus-Jüngern und dann auch über die Erscheinung des Auferstandenen im Jüngerkreis, über eine. Und bei diesem zweiten Bericht hebt er ausdrücklich hervor, dass Jesus gegessen hat. Ein Stück von einem gebratenen Fisch und von einer Honigwabe. Warum ist das wichtig? Einerseits, um zu zeigen, das war nicht einfach nur ein Geist, das war eine wirkliche Person, die isst, Geister essen nichts. Und diese Erscheinungen des Auferstandenen waren eben keine Halluzinationen, keine Visionen, keine Traumbilder oder sonst irgendwelche Einbildungen. Der Auferstandene ist wirklich, wahrhaftig, leibhaftig unter ihnen gewesen. Und so redet Lukas an dieser Stelle von vielen Beweisen. Und da kommen wir wieder zur Frage nach dem Wesen des Glaubens. Von Kritikern, ich denke, das habt ihr auch schon oft gehört in Glaubensgesprächen. Und gerade auch, wenn man auf die Zuverlässigkeit der Bibel hinweist, dann kommt von Kritikern ganz häufig ein Einwand, dass man sagt, wer Beweise haben will, der glaubt ja gar nicht richtig. Beweise haben wollen widerspricht dem Wesen des Glaubens. Denn wer Beweise hat, der braucht ja gar nicht mehr glauben. Dann ist der Glaube ja hinfällig. Genau diese Aussage ist das, was ich vorhin gemeint habe, ein furchtbares Missverständnis von Glaube. Wer so redet, beweist nur eines, dass er keine Ahnung hat von dem, was christlicher Glaube ist. Christlicher Glaube ist eben nicht, dass er ohne Beweise ins Blaue hinein glaubt. Biblisch glauben heißt ganz im Gegenteil, sein Leben auf Felsen fest erwiesene Tatsachen zu bauen. Das sagt uns der Lukas an dieser Stelle. Da sagt der Lukas in der Einleitung des Evangeliums, dass du zuverlässigen Grund, festen, tragfähigen Grund der Dinge erfährst, in denen du unterrichtet bist. Man kann es immer wieder nicht eindringlich genug betonen. Christlicher Glaube ist nichts, worüber man in erster Linie philosophiert und kluge Worte macht. Christlicher Glaube wird gelebt und erlebt. Da ist das deutsche Wort Glaube leider missverständlich. In unserem Sprachgebrauch ist es was äußerst Ungewisses, Vages und Theoretisches. Wir kennen alle, ich glaube, morgen wird es schön Wetter, wir gucken zum Himmel und nehmen an, nun sagen zu können, was passiert. Das ist etwas Spekulatives, eine Vermutung. Es kann aber auch Blitz, Donner und Hagelschlag geben, wenn wir uns getäuscht haben, der Wind sich gedreht hat. Und so sieht auch die Welt den Glauben der Christen. Die glauben, halten es für wahrscheinlich, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Die glauben, dass Jesus wiederkommt. Aber das glauben sie halt nur. Wissen tun sie es nicht. Und genau da müssen wir erstens in unserem eigenen Denken und dann auch im Gespräch mit den Menschen ganz klar dagegen halten. Nein, nein, nein. Wir glauben nicht nur, wir wissen. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, was er für uns getan hat. Wir wissen, dass sein Wort absolut zuverlässig ist. Nicht von ungefähr, liebe Geschwister, ich bemühe mich meistens, wenn es gelingt, die Lieder des Gottesdienstes auch vom Inhalt her und der Predigt am Hauptthema zu orientieren, haben wir gerade vor der Predigt gesungen, ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Mit Diamanten mauert. Der Diamant ist das härteste, ziemlich, was es auf dieser Welt gibt. Mit dem Diamanten kann man deshalb auch mehr oder weniger alles andere schneiden. Mit Diamanten mauert es der Herr. Und er ist der diamantene Fels. Das, was so fest ist, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und auf das, was als Felsen fest erwiesen ist, nichts, worüber wir spekulieren, was erwiesen ist, auf das verlassen wir uns. Eigentlich müssten wir heute in unserem heutigen Sprachgebrauch das biblische Wort Glauben vielmehr mit sich auf etwas verlassen übersetzen. Und darum geht's. Glauben ist nicht seinem Wesen nach ein theoretischer Erkenntnisvorgang. Der wird vorausgesetzt, dass ich Jesus erkenne. Glauben ist dann die praktische Konsequenz aus dem, was ich als richtig erkannt habe. Wenn ich erkannt habe, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Heiland und der Retter der Welt, nun glaube ich. Das heißt, jetzt baue ich mein Lebenshaus auf das feste Fundament dieses Felses Jesus Christus. Und deshalb haben wir als Eingangslied gesungen, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Und wir singen als Schlusslied Fels der Ewigkeiten. Unser Glaube gründet auf einem Felsen, der unerschütterlich für Zeit und Ewigkeit ein festes Fundament gibt. Für alle diejenigen, die sich darauf gründen. Das heißt Glauben, sich auf diesem Fundament festmachen und verankern. Glauben heißt nicht zu wissen, dass es dieses Fundament gibt. Das ist eine rein theoretische Angelegenheit, hat mit Glauben noch gar nichts zu tun, das ist die Voraussetzung. Glauben heißt dann, nachdem ich das erkannt habe, mein Leben auf diesem festen Fundament zu gründen. Und je mehr wir dann auf diesen Felsen bauen mit unserem Leben, ganz praktisch auch im Alltag auf ihn vertrauen, umso mehr werden wir mit ihm erfahren. Und die Garanten dieses felsenfesten Evangeliums sind nun die Apostel, weil sie als Erste alles erlebt haben, Augenzeugen dessen waren, was sie uns weitergegeben haben. Und so schreibt ja auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 1, folgende, was von Anfang war, was wir gehört, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut. Das meint jetzt die Verdichtung, nicht nur einfach gesehen, sondern was wir intensivst betrachtet haben, mit äußerster Sorgfalt wahrgenommen und unsere Hände betastet haben, das bezeugen und verkündigen wir. Ganz und gar nichts Vages, sondern absolut Griffiges, Festes, Zuverlässiges. Und deshalb können auch wir Zeugen sein, nicht nur die Apostel, liebe Geschwister, auch wir hoffentlich, denn weil der Herr bis heute lebt, und bis heute auch in unserem Alltag erfahrbar ist. Auch deshalb müssen wir nicht nur von dem reden, was wir von anderen gehört oder in der Bibel gelesen haben, auch wenn das mit Sicherheit das Wichtigste und Grundlegende ist, aber auch wir dürfen erleben und erfahren, dass es stimmt, was Gottes Wort sagt, und dürfen das dann als Augenzeugen auch bezeugen. Und zu diesem Zeugendienst rüstet nun der Herr die Seinen aus, das ist das Zweite, was Lukas in diesem Vers gesagt hat. Durch sein Erscheinen hat der Herr, der Auferstandene, sich den Jüngern gezeigt, hat ihnen deutlich gemacht, ich bin da, ich lebe, ich habe den Tod wirklich überwunden. Aber er zeigt sich ihnen nicht nur, er redet mit ihnen über die Dinge, sagt Lukas, die das Reich Gottes betreffen. Er unterweist sie nochmal ganz gründlich. Sie hatten zwar schon 3 Jahre mit Jesus gelebt, sie hatten das alles schon einmal gehört, aber bis Karfreitag und Ostern wussten sie ja noch gar nicht, wo die ganze Geschichte hinläuft. Und erst vom Ziel her, vom Ende her, kann man dann sehen, was das Ganze eigentlich soll. Und erst jetzt, nachdem das Heilswerk Jesu zum Abschluss gekommen ist, fügen sich die Teile zusammen. Jetzt muss ihnen Jesus von Karfreitag und Ostern rückblickend noch einmal erklären, damit sie das alles recht verstehen und einordnen können. Aber auch die Unterweisung allein reicht nicht. Die Apostel brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und die sagt Jesus ihnen zu. Das betrachten wir aber in 10 Tagen an Pfingsten genauer. Hier ist interessant, als die Jünger vom Heiligen Geist hören, fragen sie sofort zurück. Stellst du in dieser Zeit, also wenn der Heilige Geist kommt, das Reich für Israel wieder her? die haben sofort eine ganz bestimmte Stelle des Alten Testaments im Ohr. Das springt bei denen praktisch automatisch an, wenn die Heilige Geist hören. Was denkt ihr, liebe Geschwister, welche Stelle wird das sein? Genau, das ist mit ziemlicher Sicherheit Joel 3, wo Gott gesagt hat, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und das ist bei den Jüngern, die das Wort Gottes kennen, das Alte Testament, so, wenn die Geist hören, blinkt sofort Joel 3 bei ihnen auf. Und nun ist wichtig, liebe Geschwister, weil es auch da Unklarheiten gibt in der Gemeinde Jesu, unnötigerweise. Die Aussage Jesu ist ganz klar. Er weist die Frage nicht grundsätzlich zurück. Er sagt nicht, was heute mancherorts gelehrt wird, weil Israel mich verworfen hat, hat sich die endzeitliche Wiederherstellung Israels erledigt. Sagt er nicht. Er sagt, es ist nicht eure Sache, den Zeitpunkt zu wissen. Das war ganz anderes. Indirekt bestätigt Jesus damit aber, dass Israel am Ende der Zeit wiederhergestellt wird. Er weist nur die Frage nach dem Zeitpunkt zurück. Er sagt den Jüngern, kümmert ihr euch gefälligst um das, was eure Sache ist. Das ist der Auftrag, zu dem ich euch gesandt habe. Und dazu werdet ihr Kraft empfangen. Gott befähigt seine Leute durch die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes. Und erst dann, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, werden sie seine Zeugen sein. Auch da ist wichtig, dass man die Reihenfolge beachtet. Ihr werdet die Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde, Vers 8. Interessant sind die Kreise, in denen sich das Evangelium ausbreiten soll. Seinen Anfang hat's in Jerusalem. Es muss seinen Anfang in Jerusalem haben. Denn Jerusalem ist der Ort der Verheißung. Jerusalem ist die Stadt, die sich der Herr auserwählt hat. Der Berg Zion ist der Ort, an dem der Herr wohnen will. Wir denken an das prophetische Wort des Alten Testaments. Ich glaube, es kommt bei mehreren Propheten vor. Und Weisung wird ausgehen von Zion und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das spricht zwar vom tausendjährigen Reich, aber für die Zeit der Gemeinde gelten ja die gleichen geistlichen Grundgesetze wie auch für die Zeit Israels. Das Reich Gottes wird gebaut durch die Kraft des Heiligen Geistes und ausgehend tut das Wirken des Geistes immer von Jerusalem. Und interessant, dann bleibt Jesus noch ganz nah da dran. Judäa ist der zweite Kreis, Samaria, der Ort der Halbjuden und Halbheiden, dieses Mischvolk, das die Brücke schlägt zwischen Juden und Heiden, und dann erst der Rest der Welt. Also in 3 von 4 Wirkungskreisen bleibt Jesus noch bei Israel. Zuerst den Juden, was sich ja dann, wie wir der Reihe über die Apostelgeschichte sehen, immer wieder durchsetzt, schon hier im Auftrag, zuerst den Juden. Jesus sagt nicht, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann macht euch schnurstracks auf den Weg zu den Heiden. Nein, zuerst den Juden, dann. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und dann stehen zwei Engel da, zwei Männer in weißen Kleidern und sagen ihnen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und damit sind wir bei einem dritten ganz wichtigen Aspekt der Himmelfahrt Jesu, nämlich seine Wiederkunft. Die ist da immer mit drin. Der Herr, der in den Himmel aufgefahren ist, der wird vom Himmel wiederkommen. Und liebe Geschwister, ich dachte bei der Vorbereitung, das ist zugleich auch eine großartige Zusage. Denn das heißt, der Dienst, in den Jesus uns gestellt hat, das ist keine endlose Sisyphusarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Sisyphusarbeit eigentlich ist. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Da ist Sisyphus der Gründer und der König der uns bekannten Stadt Korinth. Nach der alten griechischen Mythologie war das ein äußerst listiger Mann, auch kräftig offensichtlich, hat sich mit den Göttern angelegt und hat die Götter immer wieder ausgetrickst. Darüber waren die natürlich nicht begeistert. Und als es ihnen schließlich mit vereinten Kräften gelungen war, den Sisyphus ins Totenreich zu bringen, legten sie ihm eine harte Strafe auf. Er muss einen Felsen auf einem Berggipfel hinaufwälzen, Aber immer dann, wenn er fast oben ist, nimmt das Gewicht des Felsen wieder überhand und rollt ins Tal hinunter und er muss wieder von ganz unten anfangen. Homer beschreibt es in der Odyssee so: Und weiter sah ich den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, fortschaffen wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmend stieß er den Block hinauf einen Hügel. Doch wenn er ihn über die Kuppe werfen wollte, so drehte ihn das Übergewicht zurück. Von neuem rollte dann der Block der Schamlose ins Feld hinunter. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend, und es rann der Schweiß ihm von den Gliedern und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. Wir sehen also einen erbitterten Kampf, der wühlt und macht und tut, dass der Staub aufgewirbelt wird über das Haupt hinaus. Wir sehen hier übrigens die Darstellung des Sisyphus noch auf einer alten antiken griechischen Vase. Eine Sisyphusarbeit, darum geht es hier, ist also eine sinnlose und nie endende Tätigkeit. Nach der griechischen Sage, Mythologie, tut er das irgendwann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da unten sich mit diesem Steinblock abquälen. Manchmal könnte einem die Arbeit im Reich Gottes auch so ähnlich vorkommen. Man müht sich, man rackert sich ab, Einzelne kommen zum Glauben, bei der Gemeinde wächst was hinzu. Aber da gibt es wieder Zeiten, wo die Arbeit stagniert, wo es eher rückwärts als vorwärts geht. Manches zerbröckelt auch wieder. Manche, auf die man sich verlassen hat, wenden sich ab und vieles, vieles andere, das wisst ihr alle genauso gut wie ich selber auch. Und dann sind da Zeiten, wo man sich verzweifelt fragen könnte, geht's denn mit dem Reich Gottes wirklich vorwärts? Und gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist vieles eher zurückgegangen im Reich Gottes als vorwärts gegangen. Und dann kommen sich die, die in so einer Arbeit stehen, auch wie so ein Sisyphus vor. Die wälzen im Schweiße ihres Angesichts den Stein ein Stück vorwärts und dann werden sie schon gleich wieder überrollt, wenn er zurückkommt. Und da sagt Jesus, nein, keine Sorge, eure Arbeit hat ein Ziel. Es ist oft mühsam. Es wird viele Rückschläge geben. Immer wieder wird der Stein, den ihr ein Stück hinaufgeschoben habt, auch wieder zurückrollen ein Stück. Aber eines Tages komme ich wieder. Und dann ist die Vollzahl der Heiden eingegangen und dann ist euer Auftrag erfüllt. Und dann werdet ihr sehen, wie wenig vergeblich eure Arbeit war. Denn dann werden sie kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, Menschen aller Herren Länder, und werden ins Reich Gottes einziehen. Und dann werden viele dabei sein, für die ihr gebetet habt. Ich habe es am letzten Sonntag ja kurz angedeutet. Wir haben 5 neue Geschwister getauft. Und der Herr allein weiß, wie viele, wie unermesslich viele Gebete der Angehörigen, der Eltern, der Großeltern und so weiter dahinter gestanden haben, bis dieses Werk zum Ziel gekommen ist. Und deshalb kann ich es immer wieder auch nur sagen, liebe Geschwister, lasst nicht nach im Gebet, auch wenn es über Jahre und Jahrzehnte so aussieht, als würde sich nichts bewegen. Und viele werden dabei sein, die ihr zum Gottesdienst oder zum Frauentreff oder zur Bibelstunde oder wo auch immer eingeladen habt. Und andere, die wir nie zu Gesicht bekommen haben, vielleicht weil sie die Predigt im Internet gehört haben oder auf andere Weise durch unseren Dienst, durch unsere Gebete zum Glauben gekommen sind. Wir arbeiten auf ein ganz konkretes Ziel hin, auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen beten, dass der Herr uns auch bis dahin noch einmal Zeit schenkt, in der die Kraft seines Wortes in vollmächtiger Weise spürbar wird und wirkt und vorwärts geht. Das wollen wir auch tun. Amen.